beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Der kleine Nils geht ein paar Tage vor Weihnachten in die Kirche und macht sich dort an der aufgestellten Weihnachtskrippe zu schaffen. Der Pfarrer beobachtet ihn, denkt sich nichts Böses, wie so Pfarrer eben sind, freundlich und nett. Und Pastoren. Aber nachdem Nils gegangen ist, schaut sich der Pfarrer die Krippe genau an und stellt fest, dass Nils den Josef stibitzt hat, mitgenommen hat. Am nächsten Tag sieht der Pfarrer wieder im Augenwinkel, er ist ja beschäftigt und fröhlich und nett, dass der kleine Nils wieder in die Kirche kommt, schnurstracks auf die Krippe zuläuft, hineingreift und davonrennt. Also macht er sich wieder auf, um zu schauen, was da passiert ist, und stellt fest, nun hat er auch die Maria stibitzt. Am nächsten Tag kommt der kleine Nils wieder, aber hineingerannt, legt irgendwas hinein und verschwindet. Der Pfarrer konnte ihn nicht mehr erwischen, kommt an der Krippe an und stellt fest, oh, da liegt ein Brief. Also packt er den Brief aus und liest: Liebes Christkind, wenn du mir dieses Jahr wieder kein Mountainbike zu Weihnachten schenkst, siehst du deine Eltern nie wieder. Ihr Lieben, was bekommt ihr zu Weihnachten geschenkt? Was bekommen wir geschenkt? Ich möchte heute, wenige Tage vor Weihnachten, das Geschenk bereits öffnen, das Magnificat mit euch lesen, hören und darüber nachdenken. Das Geschenk ist Vorbereitung auf eine große Revolution. Um weniger geht es heute Morgen nicht. Das Revolutionslied ist das Evangelium des heutigen Sonntags. Ich möchte es nochmal lesen und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan. Der da mächtig ist und dessen Name heilig ist, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu den Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Wir setzen uns wieder. Das Magnificat, das wunderschöne Lied der Maria. Der Name des Liedes Magnificat ist angelehnt an den Beginn der lateinischen Übersetzung. Magnificat anima mea dominus. Meine Seele erhebt den Herrn. Das Magnificat, ein Loblied mit einer sehr großen Strahlkraft. Ja, dieses Magnificat hat es in das Stundengebet der orthodoxen katholischen Kirchen geschafft. Es ist unzählige Male vertont worden und ausgelegt worden von Johann Sebastian Bach, von Martin Luther. Und in unserem Predigtext, ich weiß nicht, ob ihr genau zugehört habt, finden wir sozusagen die Wurzeln der Marienverehrung, die bei uns Baptisten ja nicht ganz so ausgeprägt ist. Da heißt es: Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Ein Satz, der in seiner krassen Form der Marienverehrung dazu geführt hat, dass noch im Jahre 1950 die leibliche Aufnahme der Maria in den Himmel als unfehlbares Dogma der katholischen Kirche erhoben worden ist. Darum empfiehlt es sich, heute Morgen genau hinzuhören, um zu verstehen, was Maria in ihrem weltbekannten Magnificat aussagen möchte. Ja, noch viel mehr, auf wen sie hinweist. Denn wenn wir genau hinhören, dann klingen diese Verse aus Lukas 1 ganz und gar nicht nach Maria-Wallfahrt, nach einer Marienwallfahrt, sondern eher nach einer Revolution. Revolutionäre Geschenke am Ende der Adventszeit. Denn genau das bedeutet das spätlateinische Wort Revolutio, das Zurückwälzen, die Umkehrung der Verhältnisse, etwas auf den Kopf stellen. Ja, da sind wir wieder bei den Kopfständen vom letzten Mal. Ein Teenie-Mädchen von wahrscheinlich 14 Jahren singt dieses Lied von einem Gott, der die Verhältnisse dieser Welt auf den Kopf stellt. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. So redet Maria hier von Gott. Und wenn wir das genau hören, dann verschlägt es uns einen Atem. Gott, der Heilige, kommt in die Welt mit all seiner Macht und kehrt die Verhältnisse ins Gegenteil. Alle Großen werden klein, alle Kleinen groß. Die Herrscher werden zu Randfiguren im Reich Gottes und die Knechte und Mägde zu Königinnen und Königen. Hungrige bekommen endlich Anteil an den Gütern der Erde Gottes. Die Reichen haben das Nachsehen. Wir hören die Ankündigung des Gottes, der seinen Thron aufrichtet inmitten der Welt, in der er sich nicht abschieben lässt ins Private, wo er keinen stört, der sich göttlich seinen Weg bahnt mitten hinein in die graue Unscheinbarkeit und Niedrigkeit dieser Welt. Dieser Gott lässt seinen heiligen Namen nicht verspotten von denen, die sich komfortabel eingerichtet haben in den Glaspalästen hinter pompösen Fassaden. Hört ihr dieses Revolutionslied des vierten Advent? Ganz schön beunruhigend, oder? Es geht uns doch so leicht über die Lippen. Wie sieht es dann mit der Sängerin, mit Maria aus, für dich und für mich? Ein freikirchliches Tabuthema? Die Mutter Gottes? Die Gottesgebärerin, wie Origenes, der große Theologe des dritten Jahrhunderts, sie genannt hat? Maria tritt uns hier sehr unscheinbar auf. Eine blutjunge, vermutlich 14-Jährige, die aus einem weit entfernten Dorf im Norden Israels stammt. Sie wurde ohne Vorwarnung und Vorbereitung von einem Boten Gottes besucht, einem Engel, so nennen wir sie ja. Und dieser konfrontiert sie völlig überraschend mit der Ankündigung ihrer Schwangerschaft. Gottes Engel wird nicht zu den Mächtigen geschickt. Er wird auch nicht zu den Frommen und Gebildeten gelassen. Auch nicht zu den Alten und Weisen, den Traditionellen dieser Welt. Nein, in einem Kaff, in einem Kuhkaff im Nazareth, von dem die große weite Welt vorher noch nichts gehört hat in Rom. Unwichtig, unbedeutend, ja, ein unverheiratetes Teenie-Mädel. Aber das ist unverkennbar. Advent ist Revolution. Advent ist Umkehrung der Verhältnisse. Advent ist die große Feier der machtvollen Taten Gottes. Ja, wo denn eigentlich? Inmitten der Niedrigkeit der Welt. Inmitten der Niedrigkeit der Welt. Dietrich Bonhoeffer ging 1933 in einer Predigt in London auf dieses Adventslied der Maria ein und sagte: Dieses Lied der Maria ist das älteste Adventslied. Ich füge hinzu, das erste Lobpreislied im Neuen Testament. Es ist zugleich das leidenschaftlichste, das wildeste, ja, man möchte sagen, das revolutionärste Adventslied, das je gesungen worden ist. Es ist nicht die sanfte, zärtlich verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern dargestellt sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Nicht von den süßen, wehmütigen Tönen manch unserer Weihnachtslieder, sondern eher ein hartes, unerbitterliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschenohnmacht. Es sind die Töne der prophetischen Frauen aus dem Alten Testament, Deborah, Judith, Miriam, die hier im Munde der Maria wieder lebendig werden. Das ist die ganz besondere Atmosphäre, die diese Ankunft Jesu in der Welt mitbringt. Lukas erzählt von zwei Geburten, die durch den Engel Gabriel verkündigt wurden. Die Geburt Johannes des Täufers, beide, und die Geburt Jesu, beide sind außergewöhnlich. Elisabeth, die Frau, die Johannes gebären sollte, sie ist unfruchtbar. Wir haben vor 4 Wochen darüber gehört. Zudem ist sie sehr alt und nach menschlichem Ermessen gar nicht in der Lage, ein Kind zu bekommen. Sind das gute Voraussetzungen? Und Maria? Maria hatte nach Lukas das Problem, dass sie gar nicht hätte schwanger werden dürfen, weil das mit den Bienchen und den Blumen, naja, ihr wisst ja, das hat eben noch nicht stattgefunden. Sie war gerade erst einmal verlobt und noch nicht mal verheiratet. Doch für Gott scheinen diese menschlichen Unmöglichkeiten gerade der Nährboden zu sein, um revolutionär in die Welt zu kommen. Vorbereitet durch ein Kind, das von einer uralten, kinderlosen Frau geboren wurde, selbst in die Welt gekommen durch eine unbekannte, unbedeutende Teenagerin aus dem hinterletzten Winkel Israels, die gar nicht hätte schwanger werden können. Schon früh in der Adventsgeschichte der Bibel finden diese Umwälzungen statt. Und genau davon zeugt Marias Lobgesang. Ich möchte das anhand von drei kurzen Gedanken beschreiben. Drei revolutionären Gedanken. Erster Gedanke, erste Revolution. Gott sieht an. Gott sieht an. Der wesentliche Satz dieses Lobliedes findet sich im dritten Vers. Ihr seht es oben an der Wand. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Diese drei einfach zu überlesenden Worte, er hat angesehen, also gemeint ist Gott, drücken eigentlich alles aus. Was Lukas uns hier in wenigen Versen schildert, ist wirklich die Umkehrung der Verhältnisse. Wir Menschen haben ein Ansehen bei Gott und das unabhängig von der Person. Unabhängig von unserer Herkunft, unserer Familie, unserem Ruf, unserer Bildung, unserem Beruf, unserem Bankkonto und anderen Statussymbolen. Vollkommen losgelöst davon, ihr lieben Christen, wie viel Zeit wir in der Mitarbeit, in die Mitarbeit einbringen. Wie oft wir in den Gottesdienst gehen, wie viel wir in der Bibel lesen. All das beeinflusst Gottes Sicht auf uns nicht. Es wird schlichtweg ausgesagt, Gott sieht dich. Punkt. Du hast ein Ansehen. Gott sieht uns nicht, weil wir etwas leisten, sondern weil er ein leidenschaftlich liebender Gott ist, der echtes und ungetrübtes Interesse an uns hat. Ihr könnt es mitlesen. Da steht es, denn Gott sieht uns nicht, weil wir etwas leisten, sondern weil er ein leidenschaftlicher, liebender Gott ist, der echtes und ungetrübtes Interesse an uns hat, an dir hat. Hast du das Jesu gesehen und geglaubt und darauf deinen Glauben gestützt? Luther schreibt in seiner Auslegung des Magnificat von 1521, die Waage liegt nicht im Wort Nichtigkeit der Magd, sondern in den Worten Ansehen. Denn Marias Nichtigkeit ist nicht zu loben. Unsere Nichtigkeit ist nicht zu loben, sondern Gottes Ansehen. Gleich als wo ein Fürst einen armen Bettler die Hand reicht, ist nicht des Bettlers Nichtigkeit, sondern des Fürsten Güte zu preisen. Das ist doch verrückt. Das ist doch die Umkehrung der Religionen, die meinen, wir müssten in Vorleistung treten. Gott sieht uns an aus lauter Freude und Güte über uns. Er hat deine Lebenswirklichkeit schon längst gesehen. Er sah die steinalte Elisabeth und die Schande ihrer Kinderlosigkeit. Er sah die blutjunge und unbedeutende Maria. Er sieht dich und mich und er gewinnt uns lieb. Er vertraute sich ihnen an, er vertraut sich uns an. Gott gibt sich ihr und Gott gibt sich uns. Für uns hat dieser Punkt, ihr Lieben, weitreichende Folgen. Weil Gott uns ansieht und zu uns kommt, gehören wir und er untrennbar zusammen. Wir sind nun die Kinder Gottes, so beschreibt es das Neue Testament. Kinder des Höchsten, Familienmitglieder Gottes. Und was das heißt, das sagt das Neue Testament auch. Wir sind somit seine Erben. Uns wird in der Ewigkeit, werden wir über den Himmel herrschen. Unglaublich, oder? Und der Grund dafür liegt im Advent und in Weihnachten. Gott gibt sich selbst. Er gibt nicht etwas, er gibt sich. Gott gibt sich hin. Einem Teenie-Mädel vertraute er sich an und dir vertraut er seinen Geist an. In dir wohnt sein Geist. Er wohnt in dir. Darum muss man uns nun Kinder des Höchsten nennen. Wir sind Teilhaber an Gottes Gemeinschaft. Wir sind Miterben. In den Erbunterlagen des Himmels stehen deine und meine Namen. Revolution, weil Gott uns ansieht und sich in seiner Barmherzigkeit über uns freut. Nicht, weil wir etwas leisten oder wer sind. Wir haben manch schlimme Auswüchse dieser christlichen Demut erlebt, dass manche ihre Niedrigkeit so hoch halten. Aber vergesst nicht, hier wird nicht etwas über Maria, sondern über Gott ausgesagt. Und wenn wir das genau verstehen und verinnerlichen, dann kann die Revolution weitergehen. Der zweite Schritt der Revolution. Gott tut Großes. Gott tut Großes. Das ist ja aber erstmal ein vollmundiges Bekenntnis. Es geht uns leicht über die Lippen. Es hört sich gut an. Beim Lesen der Psalmen können wir das immer wieder sehen. Es geht um einen großen Gott. Doch ich frage zurück, halt, was meinen wir denn damit? Was hat Maria damit ausgesagt? Wenn wir den Text lesen, dann wird gar nicht so sehr klar, was sie mit den großen Taten Gottes meint und mit dem stürzenden großen Herrschern und mit dem Erheben all der Kleinen. Es bleibt alles sehr vage. Gut, eine große Sache, die Spontanschwangerschaft. Und auch uns persönlich geht es ganz ähnlich, wenn wir von diesen großartigen Taten Gottes reden. Es bleibt uns auch vieles unklar. Denn könnte es sein, dass ein großartiger Gott, der Großes tut, auch ein ferner Gott ist? Fern von meinem Leben, das doch gar nicht so groß und großartig ist? Ich möchte euch Mut machen, die zweite Revolution zusammen mit der ersten zu lesen. Die sind untrennbar verbunden, denn Punkt 2 ist eine Fortführung des ersten Predigtpunktes. Gott sieht an und tut Großes. So meint es Maria. Weil wir nun ein Ansehen bei Gott haben, weil Gott nie mehr über uns und unser Leben hinwegsieht, darum sehen wir seine Taten in unserem Leben. Auf einmal werden wir empfänglich für Gottes Taten in unserem Leben. Wir übersehen sie nicht. Es fällt uns persönlich schwer, diese Punkte zusammenzusehen. Denn der zweite Punkt allein bleibt sehr doppeldeutig. Immer von unserer Laune abhängig, was wir sehen und was wir nicht sehen. Je nachdem, wo ich mich gerade in meiner Gottesbeziehung befinde. Es ist so eine Art Gänseblümchen-Christsein, das wir dann führen. Gott liebt mich, ich erlebe Großes. Gott liebt mich nicht, ich erlebe gar nichts oder Dinge, die mir nicht passen. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Halleluja, unser Herr ist groß. Ich streite mich ständig mit meinem Partner. Ach, Gott liebt mich nicht mehr. Heute hat mich etwas in der Bibel oder in der Predigt angesprochen. Ja, Gott liebt mich. Die Gemeinde gibt mir nichts mehr. Die Predigten geben mir nichts mehr. Der Lobpreis gefällt mir nicht mehr. Ach, Gott liebt mich nicht. Etwas, für das ich gebetet hatte, ist eingetroffen. Gott ist groß, er liebt mich. Und dann passiert es, dass das Kind, der Partner oder die Partnerin oder sonst ein geliebter Mensch ernsthaft krank wird. Und dann zweifeln wir wieder an dieser Liebe Gottes. Ihr Lieben, Maria bringt es auf den Punkt. Weil wir ein Ansehen beim lebendigen Gott haben, darum gelten Gottes große Geschenke uns, seinen Kindern. Kein Raten. Ja, wem gehören die denn? Für wen sind die da? Was meint Gott damit? Kein Interpretieren, sondern Gewissheit. Gott tut diese machtvollen Zeichen und Taten für uns, für seine Kinder. Wir können daran Gottes Güte und sein Interesse an uns erkennen, seine Leidenschaft, uns nahe sein zu wollen, sein Wunsch, deinem und meinem Leben eine heilvolle Richtung zu geben, keine Rate mal mit Rosenthal-Richtung. Und das können wir nur verstehen, wenn wir Gott kennen. Sonst interpretieren wir alles aus unserer Laune heraus. Denn seine Worte und seine Taten sind seine Geschenke an uns. Sie sind zeitlich begrenzt. Hier gibt er das Seine, hier reicht er uns die Hand. Aber wir bleiben bei diesen Taten nicht stehen. Ihr Lieben, wir bleiben auch nicht stehen und packen unsere Sachen aus, wenn das erste Hinweisschild auf unseren Bestimmungsurlaubsort zu sehen ist und sagen, ach, das reicht uns. Dieses Schild, es reicht, wenn da Mittelmeer steht. Und das vielleicht sogar in Süddeutschland. Nein, wir fahren weiter, bis wir angekommen sind. So sind die großen Taten Gottes zu verstehen, als Zeichen, als Wegbegleiter, als Gottes Ermutigung, als Gottes Zuspruch, als sein Liebesdienst an uns, aber auf einem Weg. Sie selbst sind nicht Gott, sie selbst sind nicht das Ziel. Sie sind Handreichung eines liebenden Gottes, der will, dass wir erkennen, dass er uns liebt und dass er uns sieht und dass er uns in seiner Nähe haben will. Die dritte und letzte Revolution: Gott kehrt um. Gott kehrt um. Ihr Lieben, wie viele Verhältnisse dieser Welt hat Gott nicht schon umgekehrt? Allein schon zu unseren Lebzeiten. Wie viele Könige, Herrscher und Tyrannen abgesetzt? Ganze Reiche sind verschwunden. Okay, das hat keiner miterlebt. Wo sind denn die Ägypter geblieben? Oder die Babylonier, die Perser, die Römer, die Königreiche des Mittelalters? Aber wir haben miterlebt, wie der Kommunismus eingestürzt ist wie ein Kartenhaus. Das hätte vor 25 Jahren niemand gedacht. Und der Ruf des Kapitalismus als Heilsmacht hat sehr gelitten seit der Banken- und Wirtschaftskrise. Sind all diese Dinge nicht ein Zeichen, dass Gottes Revolution nichts in ihrer Dynamik und Stärke eingebüßt hat? Herrscher mussten abdanken, Systeme fielen ineinander. Er aber kam und ist seit 2000 Jahren nicht wegzudenken von uns. Darum bedeutet Advent auch, Gott startet eine Revolution, in der er alles umkehrt, die Verhältnisse dieser Welt. Unten ist bei Gott plötzlich oben, klein ist groß, unwichtig ist wichtig, arm ist reich. Übrigens, das Lukas-Evangelium ist randvoll von dieser sozialen Sprengkraft. Wie in keinem anderen Evangelium liegen Gott die Schwachen, die Armen, die Gedemütigten am Herzen. Ich erinnere an das Kapitel 15 vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Ein Pastor nannte mal dieses Kapitel das Fundbüro Gottes. Advent heißt, der Blick geht nun auf die Niedrigen, auf die, die in dieser Welt kein Ansehen haben, auf die Elenden, auf die Schwachen, diejenigen, die mühselig und beladen sind. Sie will der Sohn Gottes erquicken. Wisst ihr, wenn nun von der Geburt Jesu erzählt wird, dann muss davon gesungen werden, wie Gott rettend eingreift und sich an die Seite derer stellt, die sonst keiner sieht, die Hilflosen, die Schutzbedürftigen. Genau davon singt Maria. Und ihr Lieben, genau davon ist unsere Welt voll. Schaut euch die Nachrichten an. Was für ein Elend. Deswegen können wir diese heilvolle Dimension, die revolutionäre Dimension, nur erahnen, was Jesus mit hineinbringt in diese Welt. Gott kehrt um und will seit Weihnachten, und das ist die größte Revolution, auf dieser Welt menschlich erfahren werden. Stell dir vor, Gott kommt hierher und will nicht übertrieben groß, sondern menschlich erfahren werden. Nicht als der große Ferne, sondern Gott, sondern als der kleine Mensch, der in einem Kuhkaff, in einem Stall das Tageslicht erblickt. Das ist doch revolutionär. Wer macht denn sowas, fragen wir. Maria würde antworten, na, unser Gott natürlich. Wenn man von Gott jetzt spricht, dann nicht mehr groß und größer und allmächtig und allmächtiger, sondern klein und menschlich, ganz nah und gleichzeitig mächtig, die Macht der Sünde zu brechen, mächtig, menschliche Biografien umzuschreiben, mächtig, Frieden zu bringen und Krankheit zu heilen. Ich habe die Woche eine Predigt gehört, die mich sehr inspiriert hat und motiviert hat. Da hat ein einer, der die Öffentlichkeitsarbeit für Nachtclubs in New York gemacht hat, Jesus erfahren. Und er arbeitet jetzt nach Saus und Braus in Afrika und hat 4 Millionen Menschen frisches Wasser gebracht. Das kriegen wir in den Medien gar nicht mit. Aber was für eine Revolution, die bis heute andauert. Maria hat genau das verstanden und freut sich nun unaussprechlich. So ist die Freude genau ein Zeichen dieser göttlichen Revolution. Freude all derer, die erkennen, dass Gott sie sieht, dass Gott sie nicht vergessen hat. Und Freude über die machtvollen Taten Gottes, weil wir nun wissen, nicht irgendwelche Taten, sondern sie gelten dir und mir. Darum macht Maria eben diesen Gott groß und nicht ihre Sorgen und Probleme. Sie erhebt ihn. Und dabei hat sie genug Probleme. Unverheiratet und schwanger, keinen Status in der Gesellschaft, keine Krankenversicherung und Vorsorgeuntersuchung als Schwangere, einen sehr schweigsamen Verlobten, über den wir nichts oder fast nichts im Neuen Testament erfahren. Sie hat kein Geld, gerade das, was eben zum Leben reicht. Mehr nicht. Kein Wohlstandsweihnachten, aber den Retter der Welt unter dem Herzen. Darum lobt sie Gott. Sie kann es sehen, nein, nicht immer, aber sie erahnt es, sie glaubt es. Er wird die Verhältnisse auf den Kopf stellen. Er wird alles neu machen. Auch wenn wir in einer schwierigen Welt leben und auf schwierige Zeiten zugehen. Er hat es gut gemacht, weil er uns sieht, weil wir ein Ansehen bei ihm haben. Das ist Weihnachten. Amen.